Und jetzt Jona. Jona, so eine Geschichte, die irgendwie doch vielleicht fast jeder kennt. Selbst wer nicht mit der Kinderbibel groß geworden ist, hat irgendwo schon mal von diesem Mann im Fisch gehört. Manche denken vielleicht sogar, sie kennen die Geschichte in- und auswendig. Mal schauen wir mal. Mich hat sie in den letzten Wochen ganz neu gepackt. Und obwohl dieses Buch Jona so ein ganz kurzes Buch ist, ein kleiner Prophet, es hat nur 4 Kapitel, hat es wirklich in sich. Und zwar viel mehr als nur den Fisch oder den Propheten im Fisch. Um das zu entdecken, schauen wir jetzt 4 Wochen mal genau hin. Jeden Sonntag ein Kapitel. Und heute Kapitel 1, Vers für Vers. Also fangen wir vorne an. Es geschah das Wort des Lebendigen an Jona, Sohn von Amittai. Es geschah. Das ist direkt so ein Kaltstart. Mitten rein. Als wüsste jede Leserin sofort, wer Jona ist und woher er kommt und so weiter. Ach ja, klar, der. Aber Jona kennt man eigentlich, bevor man hier anfängt zu lesen, nur dann, wenn man sich richtig, wirklich sehr, sehr gut auf dem kleinsten Winkel der hebräischen Bibel auskennt. Außer hier, in diesem Buch, kommt er nur eine einzige Stelle vor. Und es wäre spannend, wenn ihr jetzt alle da wärt und ich fragen könnte, wer weiß das? Vielleicht weiß es ja durchaus jemand. Ein Prophet dieses Namens, aber mit dem Vater Amittai, der wird im 2. Königebuch erwähnt, zur Zeit Jerobeams des 2. Der herrschte im 8. Jahrhundert. Unsere Jona-Geschichte wurde wahrscheinlich so im 3. Jahrhundert aufgeschrieben. Diese Situation im 2. Könige 14, in der Jona da für einige Verse so als Randfigur eigentlich mehr auftritt, die beschreibt schlimme Zeiten. Es sind wirklich fiese Zeiten und anders als die Prophetenkollegen hatte Jona da eine positive Botschaft. Jona kündigt Jerobeam und dem Volk in diesen schlimmen Zeiten Positives an. Habt ihr nicht gewusst? Ist nicht schlimm, ich auch nicht. Und die Jona-Geschichte, die funktioniert ganz hervorragend, auch ohne, dass man das weiß. Was ein schönes Indiz dafür ist, dass es vollkommen unerheblich ist, ob das dieses Buch eine historische Situation beschreibt, die wirklich genauso stattgefunden hat, oder ob von vornherein eine Geschichte erzählt wird. Es ist eine Lehrerzählung, das ist klar. Die ist so komponiert und kunstvoll aufgeschrieben, erzählt, dass wir selbst direkt angesprochen werden. Wir sollen uns mit Jona identifizieren und an seiner Figur selbst prüfen. Und so wie auch Jesus Gleichnisse erzählt hat, um die Wahrheiten über Gott und Menschen und das Verhältnis zwischen Gott und Menschen so rüberzubringen, dass Menschen sie verstehen können, erzählt uns wohl auch dieses Buch eine sehr wahre, fiktive Geschichte. Übrigens ohne die sonst in Prophetenbüchern übliche Einleitung und Vorstellung der Person und der Situation. Es geht sofort los. Es geschah das Wort des Lebendigen. Gott redet. Damit fängt alles an. Gott spricht zu einem Menschen und die Geschichte geht los. Gott redet. Das wünschen wir uns auch, oder? Das sagen wir immer, dass das im Gottesdienst passiert. Gott redet, wir antworten. Also los, das Wort geschieht. Und zwar das Wort dessen, dessen Name auf Hebräisch aus ehrfurchtig ausgesprochen wird. Diese 4 Buchstaben, in denen aber das Wort für Leben steckt. Im Hebräischen haben Namen ganz oft eine tiefe Bedeutung. Und dass in Gottes heiligem Namen das Wort Leben schon mitklingt, gibt einen Ton vor. Und deswegen übersetze ich für uns heute Morgen diese 4 Buchstaben JHWH, Yahweh, als Lebendiger. Und die Sache mit den Bedeutungen im Namen, die geht direkt weiter. Jona ben Amittai, also Jona, Sohn des Jona heißt Taube. Ist er vielleicht flatterhaft? Oder sollen wir an die Taube von Noah denken? Die erste Botin des Überlebens nach der Wasserkatastrophe. Parallele ist da. Aber es klingt auch das Wort für unterdrücken, gewalttätig sein mit. Das finde ich total spannend. Und darin wird der Konflikt, auf den das Buch zuläuft, irgendwie schon sichtbar. Überhaupt ist dieses ganze Jona-Buch total spannungsreich, voller Widersprüche und auch voller Unerwartete. Genau das macht es für uns so reichhaltig. Also Jona, vielleicht flatterhaft, aber auf jeden Fall erklärterweise der Sohn von Amittai. Wieder so ein Name. Ihm liegt unverkennbar das hebräische Wort für Zuverlässigkeit, Treue zugrunde. Jona trägt also die Treue im Vaternamen. Behaltet das mal für die ganze Predigtreihe so ein bisschen im Hinterkopf. Der hört nun also das Wort des Lebendigen. Steh auf, geh nach Ninive, die riesige Stadt, und rufe gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das sind nicht viele Worte, die Gott hier macht. Kum lech. Steh auf, geh. Nach Ninive. Die Stadt, das heutige Mosul im Irak ist das, bei deren Erwähnung den ersten Lesern und Hörerinnen ein Schauer über den Rücken lief. Ninive war fast 100 Jahre lang das Zentrum des assyrischen, furchterregenden assyrischen Reichs, eines erbitterten Feindes des Volkes Gottes. Das liegt also erstmal durchaus nahe, dass Gott da mal Propheten hinschickt. Anders als andere Propheten bekommt Jona aber gar keine konkrete Botschaft, sondern er bekommt Gestaltungsspielraum. Gott sagt einfach, rufe gegen sie aus. Das lässt einen doch vermuten, die beiden sind vertraut miteinander. Gott vertraut Jona wie ein Freund. Gott behandelt Jona wie einen Freund. Er spricht ihn so an. Er stellt sich nicht vor, er legt einfach los. Aber es ist eine ziemlich spannungsgeladene Sache, diese Freundschaft mit Gott. Und es wirkt ja auch so ein bisschen einseitig. Offensichtlich ist das eine Zerreißprobe für Jona. Das kommt ja schon mal vor, dass man einen Konflikt mit Gott hat. Die Freundschaft mit Gott ist ja manchmal schwierig und besonders dann oder deshalb, weil oder wenn in dieser Welt Dinge passieren, die man nicht versteht. Und wo man dann nicht versteht, warum der mächtige Freund nicht handelt oder nicht so handelt, wie man das sich vorstellt. In diesem Fall zeigt sich da so ein bisschen was von dem Text. Da steht wirklich, Ninives Bosheit ist hochgestiegen. Die hat sich aufgetürmt, die stieg zum Himmel. Der Pegel ist immer weiter gestiegen und Gott lässt das Böse wachsen und handelt offensichtlich verzögert. Das kann die Freundschaft mit Gott und sicher auch das Vertrauen in ihn schon belasten, wenn Gott nicht so handelt, wie man das erwarten würde. Auf jeden Fall jetzt, Gott sagt, steh auf, geh. Und dann scheint es erstmal gut loszugehen mit diesem Jona, der Gott gehört hat. Und Jona stand auf. Aber, um nach Tarschisch zu fliehen, weg vom Angesicht des Lebendigen. Ups. Also sowas hat man noch von keinem Propheten gehört. Was ist das denn bitte für ein Prophet? Ja? Also Widerrede gegen einen Auftrag, Diskussion mit Gott, Zögern, all das kennt man. Aber Flucht vor Gott, da muss man erstmal drauf kommen. Jona zeigt Gott einfach die kalte Schulter. Er redet überhaupt nicht mit ihm. Er hat ihn gehört, aber la 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 la, ich muss zufällig ganz dringend nach Tarschisch. Ja, da wollte ich genau ganz dringend wollte ich dahin. So schnell, wie die Geschichte startet, so schnell geht es auch direkt ans Eingemachte. vor Gott fliehen. Erstmal vielleicht so tun, als würde man seinem Ruf folgen. Also steh auf und er stand auf. Und dann ab durch die Mitte. Manche sagen darum, dieses Buch sei eigentlich eher so etwas wie eine Prophetensatire, eine Karikatur. Jona flieht weg vom Angesicht des Lebendigen. Tarsisch, die Stadt ist nicht so eindeutig zu identifizieren wie die anderen Städte in dieser Geschichte. Aber es steht biblisch für ein in weiter Ferne liegendes Reiseziel. Die Schiffe zum Beispiel, die Salomon laut 2. Chronik 9 nach Tarsisch gesandt hatte, die brauchten 3 Jahre für den Hin- und Rückweg. Und in Jesaja 66 wird Tarsisch zu den weit entfernten Ländern gezählt, wo man noch nie von Gott gehört hat. Dafür steht Tarsisch. Da will Jona hin, an einem Ort, wo du nichts mehr von Gott hörst. Solche Orte gibt es ja. So Orte, wo du hingehst, wenn du echt mal Ruhe haben willst. Du Ruhe brauchst vor Gott und vor dem, was der so will. Wenn du vielleicht den Kontakt blockieren willst, wo du ganz bewusst sagst, hier klammere ich Gott mal aus, mit diesem Lebensbereich hat er nichts zu tun. La, 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 la. Der Lebendige. Jona also ging hinunter nach Jaffa und fand ein Schiff, das nach Tarsisch fahren sollte und bezahlte das Fahrgeld und ging hinein, um mit ihnen nach Tarsisch zu fahren. Weit weg vom Lebendigen. Gott schickt Jona nach Ninive. Und Jona macht sich auf den Weg in genau die entgegengesetzte Richtung. Dorthin, wo es angeblich gottlos ist. Um gottlos zu sein. Da drängt sich ja schon mal die Frage auf, warum denn? Warum weiß er, ich muss nach Tarsisch, wenn Gott nach Ninive will? Ich muss nach Westen, wenn Gott nach Osten will? Was ist so fürchterlich an Ninive, dass Jona da auf keinen Fall hin will? Oder liegt das an etwas ganz anderem? Warum nur will Jona auf jeden Preis, um jeden Preis weg von Gott und seinem Auftrag? Ich muss aber beim Nachdenken darüber auch daran denken, wie das bei mir ist. Und du vielleicht, wie es bei dir ist. Und damit sind wir genau da, wo der Erzähler dieser Jona-Geschichte uns haben will. Lassen wir die Geschichte also wirklich an uns ran, dann stellt sich die Frage, wo läufst du vor Gott weg? Das ist man ja erstmal versucht zu sagen, ich wäre ja froh, wenn ich Gott immer so deutlich hören würde wie Jona hier. Ja, gut. Aber ich wage mal die unbequeme Behauptung, manchmal ist das gar nicht so schwierig. Zum Beispiel in der Predigt letzten Sonntag, da hat Jens Bergmann sehr deutlich über unsere Verantwortung vor Gott im Blick auf die Schöpfung gesprochen. Und als ich mich dann nach dem Gottesdienst ins Auto setzte und Diesel in die Luft pustete, kam ich mir schon so ein bisschen so vor, als hätte ich die Worte Gottes sehr wohl gehört und würde trotzdem genau das Gegenteil tun. Und ich fürchte, mir fallen noch viele Beispiele mehr ein. Vielleicht kommt das gar nicht so selten vor, wie wir uns das erstmal einreden wollen. Naja, Jona auf jeden Fall, der besteigt dieses Schiff und sieht zu, dass er wegkommt vom Lebendigen. Und darin scheint er dann ziemlich bald auch ziemlich erfolgreich zu sein. Da schleuderte der Lebendige einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Die Seeleute fürchteten sich und jeder schrie zu seinem Gott. Und sie warfen die Gegenstände, die im Schiff waren, ins Meer, um es leichter zu machen. Aber Jona war in den unteren Schiffsraum hinuntergegangen und lag und schlief. Also spätestens jetzt verstehe ich, was die Leute meinen, wenn sie von Satire sprechen. Jona schläft tief und fest, während alle anderen um ihr Leben kämpfen und damit auch um seins. Wie oft bekommen wir gar nicht mit oder wollen es vielleicht nicht wahrhaben, wie sich andere um unser Leben mühen, vielleicht genau in diesem Moment, mit ihren eigenen Mitteln, nach ihren eigenen Fähigkeiten und ihrer je ganz eigenen politischen, religiösen oder wissenschaftlichen Überzeugung. Vielleicht kämpfen genau jetzt Menschen in verantwortungsvollen Ämtern, Politiker, Ethiker, Mediziner, Forscher, um unser Leben, indem sie gegen Stürme kämpfen, während wir schlafen. Den Sturm des Klimawandels, den Sturm der gesellschaftlichen Zerrissenheit, natürlich auch den Sturm der Pandemie. Wow, das passiert, wenn man sich darauf einlässt, sich hautnah mit diesem Jona zu identifizieren. Es wird persönlich. Jona schläft. Der tut einfach nichts. Im Gegensatz zu allen anderen Leuten auf diesem Schiff. Die normalen, heidnischen Menschen, die tun was. Die beten, die wirbeln, die kämpfen gegen den Sturm und um das Leben. Sie handeln vorbildlich. Außer Jona. Nur er tut so wenig er kann. Ich habe mir das so vorgestellt, wie so eine Filmszene. Macht das mal, schließt mal die Augen, stellt euch diesen Wahnsinnssturm vor, es geht hoch her, stellt euch die dramatische Musik vor und dann schwankt das Bild, schwenkt das Bild und man sieht Jona. Der schläft. Das wahnsinnig Spannende ist ja, wir reden hier von einem Bibeltext. Dieser Text erzählt uns ausführlich, wie vorbildlich die Heiden handeln und wie total daneben der Mann Gottes ist. Ich finde das wirklich immer wieder eine echt schöne Erkenntnis, dass solche Texte in der Bibel zu finden sind, weil genau das uns so viel erzählt über Gott, den Lebendigen. Hier jetzt, Gott lässt Jona nicht. Aber warum kann er diese Sache mit Ninive nicht einfach anders machen? Wozu braucht er denn unbedingt die Mitwirkung dieses kleinen Menschen? Das ist doch auch anstrengend für den Menschen. Kann Jona nicht einfach seine Ruhe haben? Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht gedenkt der Gott an uns, sodass wir nicht umkommen. Steh auf, ruf. Kommt euch diese Aufforderung irgendwie bekannt vor? Hier wird mit ganz feiner Ironie an das Gotteswort vom Anfang angeknüpft, wo Gott Jona mit identischen Aufforderungen zum Handeln aufgerufen hatte. Im Mund des heidnischen Kapitäns werden sie jetzt zu einem Gebetsauftrag. Aber auch dieses Mal gehorcht Jona nur zur Hälfte. Immerhin steht er schon mal auf und geht zu den anderen. Aber zu seinem Gott ruft er nicht. Und sie sagten einer zum anderen, kommt, lasst uns losen, damit wir erkennen, wer die Ursache unseres Unheils ist. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Naja, klar, an ihm liegt es ja auch. In der internen Logik der Geschichte verwundert man das also nicht. Da sagten sie zu ihm, verrate uns doch, weshalb uns dieses Unheil trifft. Was ist deine Arbeit und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Jetzt muss er zu sich stehen. Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Aha. Trotz allem kann der scheinbar gar nicht anders, als sich über seinen Gott zu definieren. Da fürchteten die Männer sich sehr und sagten zu ihm, was hast du getan? Die Männer erkannten nämlich, dass er vor dem Lebendigen auf der Flucht war. Er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Das ist schon krasser, gewaltiger Kontrast zwischen dem nichtstuenden Jona und diesen verzweifelt rudernden und wirbelnden Seeleuten. Ihnen ist ganz klar, dass die Lösung direkt mit diesem Mann zu tun haben muss. Und scheinbar hat der noch immer nicht seinen Gott um Hilfe angerufen. Da denkt man doch auch, na, das ist ja ein super Zeichen für die Heiden. Von dem Gott scheint ja nicht so viel zu erwarten zu sein oder zu halten. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Ihm, Jona, dem Propheten des Lebendigen, der Himmel und Erde und Meer gemacht hat, ist sein Leben egal. Nichts mehr wert. So dringend will er Gott, dem Lebendigen, entkommen, dass seine letzte Chance zu entkommen ist, sterben. Und auch dafür, ihr Lieben, tut er nichts selbst. Er könnte ja springen. Aber nicht nur das. Meine Hacke ist sehr passiv. Das könnte einfach glatt verrückt machen. Oder vielleicht ist er auch innerlich so gelähmt durch seinen Bruch mit Gott, dass er sich sowieso für verloren hält. Aber die anderen, die mit den anderen Gottheiten, die lassen ihm das nicht so einfach durchgehen. Aber die Männer ruderten mit aller Kraft, um ans Land zurückzukommen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte und stürmte ihnen entgegen. Die Seeleute, die haben mehr Ehrfurcht vor dem Leben, vor Jonas Leben, als er selbst. Es wäre ja ein leichtes, diesen offenbar Todessüchtigen über Bord zu werfen und sich so des Problems zu entledigen. Aber damit tun sie sich schwer. Der Kampf um Jonas Leben geht weiter. Und erst als gar nichts mehr geht, da tun sie es in tiefer Zerknirschung vor diesem fremden Gott, dessen Namen sie aber plötzlich kennen und anrufen. Da riefen sie zum Lebendigen, ach Lebendiger, lass uns doch nicht untergehen wegen der Seele dieses Mannes und bring nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Lebendiger, hast getan, was dir gefallen hat. Ist das nicht verrückt? Nicht mal jetzt, nicht mal in der größten, der tiefsten Not, in Lebensgefahr, findet Jona Worte, um sich Gott zuzuwenden. Der sagt in dem ganzen Kapitel nicht ein einziges Wort zu Gott. Und das soll ein Prophet sein? Ich frage mich ehrlich gesagt, was will Gott eigentlich mit dem? Die heidnischen Seeleute hingegen, die beten jetzt zu Gott, dem Lebendigen. Die erkennen seine Macht über ihr Leben an. Jona betet nicht. Er ergibt sich. Maximale Passivität. Unglaublich, finde ich. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stand das Meer still von seinen Wüten. Ins Meer. Erinnert ihr euch, als Jona sich vorgestellt hat, stellte er im selben Atemzug auch seinen Gott vor, als den, der genau dieses Meer gemacht hat und der in seiner Schöpfung überall ja drin ist. Er wollte vor Gott fliehen, aber er erreicht diesen Ort, wo er Gott nicht hört, wo Gott ihn nicht mehr erreicht. Den erreicht er einfach nicht. Da fürchteten sich die Männer sehr vor dem Lebendigen und brachten dem Lebendigen Opfer dar und legten Gelübde ab. Eine Handvoll unbeteiligter, eben noch gottferner Menschen hat eine Gotteserfahrung gemacht. Und der Prophet, dem Gott vertraut wie einem Freund, der sinkt in seinem Konflikt mit dem Schöpfer, dem Lebendigen, ins Dunkel des Meeres hinab. Das könnte jetzt das Ende sein. Müsste es eigentlich. genau die Tatsache, dass es das nicht ist, die trägt das Evangelium, die gute Botschaft dieser Verse in sich. Macht euch nochmal klar, mit welcher Konsequenz Jona Gott in diesem Kapitel anschreit und zu ignorieren versucht. Wie sprachlos er ist. Wie er nichts dringender zu wollen scheint, als Gott loszuwerden. Nach allen moralischen und allgemein religiösen Vorstellungen wäre es aus der Sicht des so verschmähten Gottes mehr als angemessen, diesen ungehorsamen Kerl einfach im Meer ertrinken zu lassen. Damit wäre die Geschichte zu Ende und die klare, naheliegende, religiös korrekte Botschaft wäre gewesen: Wenn Gott zu dir spricht und etwas mit dir vorhat, folge ihm besser, sonst wird es dir schlechter gehen. Es sagt so unglaublich viel über Gott, den Lebendigen, aus, wie anders er darauf reagiert und über sein Verhältnis zu Jona und zu uns. Aber das kommt erst in den nächsten Wochen leider.